Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
Schweizer Radio DRS2, willkommen zu Kontext am Mittwoch mit Naturwissenschaft und Medizin. Das Thema heute ist die experimentelle Krebsforschung. Stichwort Krebs. Diese Bezeichnung umfasst über 100 Krankheiten, kann doch jedes Körpergewebe von Krebs befallen sein. Und nach den Herz-Kreislauf-Krankheiten ist Krebs bei uns die zweithäufigste Todesursache. Jede dritte Person erkrankt im Laufe des Lebens mal an Krebs, nur die Hälfte dieser Fälle kann man heute heilen. Damit liegt es auf der Hand, vor allem mehr Forschung und Weiterentwicklung von Behandlungsansätzen sind gefragt. Und dafür braucht es die experimentelle Krebsforschung. Ohne sie ist die Krebsmedizin undenkbar. Über diese Forschung und ihre Perspektiven gab mir Professor Michel Agge Auskunft. Er ist der Direktor des Schweizerischen Instituts für experimentelle Krebsforschung ISREC in Eppalange bei Lausanne. Nun, grundlegend beim biologischen Krebsgeschehen, so verschieden die Krebszellen auch sind, am Anfang der Entartung steht innerhalb einer künftigen Krebszelle immer die gleiche Fehlleistung. Michel Agge dazu.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass Krebs natürlich eine sehr große Vielzahl verschiedener Krankheiten umfasst, die aber alle etwas gemeinsam haben, nämlich eine Schädigung des Erbgutes. Das zeichnet Krebs von zum Beispiel Infektionskrankheiten aus, von entzündlichen Krankheiten. Das ist allen Krebskrankheiten gemeinsam. Also das ist eine Änderung des Erbgutes, eine Änderung im Informationsmaterial in der DNS. Ohne solche Änderungen gibt es keinen Krebs. In der Regel braucht es mehrere solche Änderungen, über eine lange Zeitspanne angehäuft, damit Krebs entsteht. Allerdings bei bestimmten Krebsarten auch wenige Änderungen können genügen.
Ganz verschiedene externe Faktoren können Krebs auslösen. Schadstoffe zum Beispiel als Folge des Rauchens, physikalische Faktoren wie die UV-Strahlung von der Sonne oder auch gewisse Virusinfektionen etwa der Leber. Wirken sich solche Faktoren also immer auf das Erbgut aus, so verschieden sie im Einzelnen auch sein mögen. Michel Agge.
Das Endresultat all dieser Einflüsse ist immer dasselbe. Es ist eine Veränderung, eine Mutation in einem Gen und zu Krebs führt das nur, wenn dieses Gen eben wichtig ist für die Zellfunktionen, die ganz stringent kontrolliert werden müssen im Normalfall, zum Beispiel Zellwachstum, Zellteilung. Wenn Gene, die die Zellteilung kontrollieren, von solchen Mutationen zerstört oder verändert werden, ist das natürlich von Konsequenz. Und das ist die Grundlage für die Krebsentwicklung.
Veränderungen des Erbgutes geschehen allerdings oft, sind meistens aber ungefährlich, weil die Zellen sich zu helfen wissen.
Solche Änderungen entstehen sehr oft bei jeder Zellteilung. Normalerweise werden die aber repariert. Und bei Krebs geschieht es als Unfall sozusagen, dass solche Fehler übersehen werden, was auch noch nicht dramatisch sein müsste. Dramatisch wird es erst, wenn diese Fehler im Erbgut Gene treffen, die eben für Zellfunktionen wichtig sind, die, wenn sie nicht richtig kontrolliert sind, dann zu diesem Krebsgeschehen führen.
Neben dieser Möglichkeit, das fehlerhafte Erbgut zu reparieren, gibt es einen weiteren Sicherheitsmechanismus, der normalen Zellen zur Verfügung steht.
Wenn es einer Zelle nicht gelingt, einen Fehler zu reparieren, dann hat sie immer noch so ein Notfallprogramm, ein Selbstmordprogramm, Apoptose genannt, das sie anschalten kann. Das heißt, wenn alles schief geht, kann sich eine normale Zelle, statt weiterzuteilen und Fehler anzuhäufen, kann sie sich selber umbringen. Und Krebszellen haben eben auch diese Kontrolle verloren. Sie können sich eben weiterteilen und dann diese Fehler anhäufen. Das heißt, sie umgehen mindestens zwei Kontrollen. Die eine ist das Reparieren dieser Defekte und das zweite ist eben diese Apoptose- oder Selbstmordreaktion.
Reparaturmechanismen oder Selbstmordprogramm. Strategien von Zellen gegen fehlerhaftes Erbgut. Aber unser Körper hat ja auch ein eigenes Immunsystem, das etwa Infektionskeime bekämpft. Schaltet sich dieses System nicht auch ein gegen Krebszellen, die ja ebenso unerwünscht sind? Leider eher nein. antwortet Michel Agge und erklärt dazu weiter:
Krebszellen sind trotz diesen Fehlern doch sehr ähnlich den normalen Körperzellen. Wenn Sie aber ein Bakterium oder ein Virus nehmen, gegen das das Immunsystem sehr effizient reagieren kann, dann sind die Verhältnisse völlig anders. Ein Viruspartikel ist völlig fremd. Da gleicht praktisch kein Gen oder kein Protein einem körpereigenen Protein. Das ist die Grundlage für eine gute Immunreaktion. Krebszellen sind leider den normalen Zellen viel zu ähnlich. Also kann man gar nicht erwarten, dass eine starke Immunantwort zustande kommt. Die meisten Krebspatienten haben ja ein normales Immunsystem und trotzdem entsteht Krebs. Das heißt an und für sich schon, dass eben Krebs dem Immunsystem ausweichen kann.
So viel zu den körpereigenen Maßnahmen im Kampf gegen Krebszellen. Stichworte waren die Reparatur des fehlerhaften Erbgutes, dann das Kamikaze-Selbstmordprogramm von Zellen und schließlich das als direkte Krebsabwehr erfolglose Immunsystem. Überlebt eine krebsig entartete Zelle die Bekämpfungsstrategien, dann kann sie wachsen, sich unkontrolliert teilen und so als einzelne Zelle eine fatale Entwicklung einleiten.
Die Gewissheit ist, dass eben Krebs klonal entsteht. Das heißt, am Ursprung einer Krebsgeschwulst steht eine Zelle, die eben das Unglück hatte, eine solche Mutation und mit der Zeit weitere Mutationen in wichtigen Genen anzuhäufen und diese zusätzlich nicht eben zu reparieren, wie das normalerweise geschieht.
Mit solch grundlegend biologischen Prozessen gibt man sich in der Krebsforschung natürlich nicht zufrieden, liefert sie doch die Grundlagen für Therapien gegen Krebs, wenn er im Körper entstanden ist. Beim Krebs unterscheidet man den primären Krebsherd, den gleichsam Muttertumor, und dann seine Ableger in anderen Geweben, die Metastasen. Zur Gefährlichkeit dieser beiden Formen sagt der Krebsforscher Michel Agge:
Das Gefährliche sind die Metastasen. Man muss in Erinnerung rufen, dass es ja auch gutartige Tumore gibt. Das sind Tumore, die sich darin unterscheiden, dass sie abgegrenzt bleiben und eben nicht metastasieren, also sich nicht im Organismus ausbreiten, keine Ableger bilden. Und diese Tumore, die kann man chirurgisch entfernen und damit ist die Sache erledigt. Und es gibt zum Teil unglaublich große Tumore gutartiger Natur, zum Beispiel sogenannte Meningiome, seltene Tumore im Gehirn, die sehr groß werden können, aber begrenzt sind und die kann man herausschälen und dann ist im Prinzip die Situation geregelt. Und die Problematik ist natürlich, dass man sich in der Forschung, in der Therapie hauptsächlich bis anhin aus sehr verständlichen Gründen auf die Hemmung des Tumorwachstums konzentriert hat, obgleich das nicht das Hauptproblem ist, weil das Hauptproblem, was eben für die Patienten letztlich tödlich wird, sind natürlich eben diese Metastasen.
Die Bildung von Metastasen ist ein mehrstufiger Prozess. Zellen müssen sich aus dem primären Krebsherd loslösen, müssen dann auf Wanderschaft gehen und schließlich in bestimmten anderen Geweben Ableger Metastasen bilden. Um sich auf die Metastasenbildung zu konzentrieren, am Anfang davon steht die Zellinvasion.
Zellinvasion, das ist der erste Prozess, der bewirkt, dass sich Zellen vom Primärtumor ablösen, ins gesunde Gewebe eindringen. Ohne diesen Prozess gibt es keine Metastasen.
Die mehrstufige Kaskade von Schritten, die letztlich zu Metastasen führen, erforscht man vor allem deshalb, um Angriffspunkte für Therapien zu finden.
All diese Schritte sind natürlich hochinteressant und vermutlich von großem therapeutischen Potenzial. Man möchte die ersten Mechanismen der Abtrennung von Zellen vom Primärtumor besser verstehen. Was geschieht, wenn eine Zelle in ein sogenanntes migratorisches Programm schaltet und invasiv wird? Was sind die Voraussetzungen dazu? Was sind die Stimuli? Welche sind die Signale? Könnten solche Signale zu therapeutischen Angriffspunkten werden? Das ist sicher ein großes, wichtiges Kapitel. Bei dieser Biologie der Zellinvasion stellt sich natürlich auch eine weitere wichtige Frage. Wie weit ist das eine Initiative der Tumorzelle, invasiv zu werden? Und wie weit wird das von der Tumorumgebung stimuliert? Und das ist heute ein außerordentlich interessantes und wichtiges Forschungsgebiet, zu verstehen, dass ein Tumor aggressiv und bösartig in das gesunde Gewebe eindringt.
Ergo, bei der experimentellen Krebsforschung stehen verschiedene Stationen des Krebsgeschehens im Vordergrund, um Gegenstrategien entwickeln zu können.
Es gibt diese drei Bereiche eigentlich nicht. Man kann sich nach wie vor mit sehr guten Gründen auf die Tumorzelle von Primärtumor konzentrieren. Was kann man tun, um das Tumorzellwachstum zu stoppen? Das ist natürlich immer noch das logischste und das attraktivste Ziel. Ohne Tumorwachstum gibt es auch keine Metastasen, gibt es all diese Sekundärprobleme nicht. Das zweite Gebiet, dass man experimentell zu modellieren versucht, ist eben die Zellinvasion. Und das dritte, die Biologie der Metastasen. Was braucht es, um Metastasen zum Wachstum anzuregen?
Bei der Metastasenbildung fällt etwas besonders auf. Zellen verschiedener Tumore bevorzugen oft ganz bestimmte andere Organe, in denen sie zu Ablegern führen. Hat der primäre Krebs jetzt sich zum Beispiel in der Prostata gebildet, dann finden sich Metastasen sehr oft im Knochen. Michel Agge dazu.
Wenn Zellen sich im Organismus verteilt haben, dann kommen andere Mechanismen zum Zug. Das heißt, dass eben eine Tumorzelle auf eine günstige Umgebung stoßen muss, damit sie sich dann auch entfalten kann, nicht wahr? Und das nimmt man an, ist eben genau was passiert, wenn sich eine Prostatakrebszelle präferenziell im Knochenmark niederlegt. Das heißt, das ist eben falsch gesagt. Sie wird sich nicht präferenziell im Knochenmark niederlegen, sondern vermutlich legt sie sich überall nieder, aber sie wird nur im Knochenmark Wachstumsbedingungen vorfinden, die für sie günstig sind. Und so geht das vermutlich für verschiedenste Krebsarten. Das heißt, nicht nur die Krebszelle muss metastasieren können, sondern es müssen auch günstige Umgebungsbedingungen bestehen, dass sich dort eine Metastase ausbilden kann. Und das ist, glaube ich, wirklich eine sehr vielversprechende neue Forschungsrichtung.
Nun, was Therapien betrifft, steht seit langem vor allem der primäre Krebsherd im Vordergrund. Diese Zellansammlung, die ausgeht von einer Zelle mit einem fehlerhaften Erbgut, es war zu hören. Mit den bekannten Therapieansätzen geht man dagegen vor, mit Chirurgie, Bestrahlung und Chemotherapie. Im Idealfall lässt sich dieses Krebsgewebe eliminieren, im glücklichsten Fall auch die Metastasen. Auf dem Gebiet der Chemotherapie, um diese Maßnahme herauszugreifen, haben sich neue Konzepte ergeben, die spezifischer und zielgerichteter auf bestimmte Krebsformen ausgerichtet sind. Und diese Konzepte gehen auf die experimentelle Krebsforschung zurück, auf fast 20-jährige Grundlagenforschung.
In diesen Jahren hat man eine unglaublich detaillierte Karte, und man ist immer noch daran, zusammengestellt aller Defekte, die bei Krebszellen anzutreffen sind, und natürlich unter diesen vielen Defekten jene zu charakterisieren, die wirklich für die Krebsbiologie relevant sind. Also Zellwachstum, Reparaturvorgänge, Apoptose, diese Selbstmordprogramme. Diese Karte dieser Defekte wird immer detaillierter und man geht sogar heute auf die Anfänge zurück, indem man nochmals begonnen hat, Krebszellen von verschiedensten Krebsarten, alle Defekte systematisch zu kartieren.
Die Karte dieser Defekte von Krebszellen hat dazu geführt, dass man neue Angriffspunkte im Stoffwechsel von Krebszellen identifizieren konnte. Es sind unter anderem Zellfunktionen, die in Krebszellen verstärkt funktionieren. Und ein solches Beispiel sind bestimmte Enzyme. Man nennt sie Kinasen. Wenn man diese Kinasen in Krebszellen hemmt, dann hat man eine Waffe gegen viele Krebszelltypen.
Heute ein extrem aktives Feld der angewandten Forschung ist die Entwicklung von sogenannten Kinasehämmern. Man hat sehr früh beobachtet, dass Kinasen zu Fehlfunktionen von Krebszellen führen, also aberrantes Wachstum typischerweise, dass dort Enzyme involviert sind, die diese Signale verstärken. Und die meisten Krebsgene sind solche defekte Kinasen, die zu stark funktionieren. Das ist die eine Kategorie von Krebsgenen, die man relativ leicht angehen kann, die man eben hemmen kann in ihrer Funktion.
Nun gibt es aber neben den Kinase-Genen auch andere Gene, die zu krebsiger Entartung einer Zelle führen. Es sind Gene, die in normalen Zellen die Tumorbildung unterdrücken, supprimieren. Diese Gene heißen deshalb Tumorsuppressorgene. Wenn diese Gene ausfallen, wird eine gesunde Zelle zu einer Krebszelle, weil eben die Kontrollfunktion des Gens fehlt. Michel Agge zu diesem Angriffspunkt gegen Krebsentstehung.
Die sogenannten Tumorsuppressorgene, das sind Gene, die normalerweise aberrantes, verstärktes Zellwachstum hemmen und die zerstört sind. Und dann führt es eben zu einer Enthemmung. Nur ist es sehr viel schwieriger, Gene, die verloren gegangen sind, zu reparieren, als Gene, deren Funktion verstärkt sind, zu hemmen. Es ist viel schwieriger, sich vorzustellen, wie man verloren gegangene Gene, Gene, die zerstört wurden durch diese Mutationen, wieder reparieren könnte. Deshalb sind heute die meisten Therapieansätze darauf ausgerichtet, Überfunktionen, Proteine zu stark funktionieren, Enzyme, diese Kinasen zu hemmen.
Für die Chemotherapie allgemein ist es nach wie vor das Ziel, den Stoffwechsel von Krebszellen möglichst zielgerichtet zu schädigen und sie so zu eliminieren. Mit einer weiteren Strategie geht man nun aber zusätzlich und anders gegen Krebsherde vor.
Jetzt gibt es aber noch eine neue Entwicklung der letzteren Jahre, die darauf beruht, dass man eben nicht mehr nur die Tumorzelle anzielt mit der Therapie, sondern eben auch die Tumorumgebung. Und in der Tumorumgebung geschehen eben sehr viele tumorfördernde Prozesse. Einer davon ist die Versorgung des Tumors mit Blutgefäßen. Der Tumor regt seine Umgebung dazu an, Blutgefäße zu bilden, die ihn mit Blut versorgen, weil ohne Blut kommt auch das Tumorgewebe nicht aus. Und das ist jetzt als Prinzip zum ersten Mal eine Therapie geworden, die eben nicht mehr nur den Tumor anzielt, sondern dessen Umgebung, indem man die Bildung dieser Blutgefäße hemmt und damit den Tumor aushungert, also die Weiterentwicklung blockiert, weil sich der Tumor nicht mehr mit Blut versorgen kann.
Und Michel Agge ergänzt dazu auch in einem größeren Zusammenhang.
Das ist konzeptuell sehr interessant, weil es zeigt eben, dass man mit Angriffspunkten im Umgebungsgewebe, nicht nur im Tumor selbst, auch eine therapeutische Wirkung erzielen kann. Und ich gehe davon aus, dass sich in den nächsten Jahren andere solche Ziele finden werden, die auf einem ähnlichen Prinzip beruhen und zum Beispiel die Invasion von Zellen hemmen werden.
Hemmstoffe der Blutgefäßbildung, es sind Antikörper, stehen als Medikamente seit einigen Jahren zur Verfügung und werden gegen verschiedene Tumore eingesetzt. Aus diesen Erfahrungen haben sich aber auch Beschränkungen ergeben.
Man muss allerdings hier einschränkend betonen, dass diese Antikörper alleine eine sehr geringe therapeutische Wirkung entfalten. Und das führt mich zu einem weiteren Konzept. Das gilt für vermutlich alle Einzeltherapien. Ihre Wirksamkeit als Einzeltherapie ist in der Regel sehr beschränkt. Und eine Strategie ist natürlich, die richtigen Kombinationen von verschiedenen Angriffspunkten herauszufinden, die möglichst große Wirkung entfaltet.
Eine möglichst optimale Therapie bedeutet auch, dass man einen bestimmten Krebs ganz spezifisch attackieren kann, mit biochemischen Waffen, die besonders effizient die Krebszellen X oder Y angreifen. Dieses Ziel verfolgt man ebenfalls in der Krebsforschung, wie Michel Agge erläutert.
Ich habe erwähnt, wir haben jetzt Karten mit allen möglichen Defekten bei verschiedenen Tumoren. Wir beginnen eine Palette von Krebshemmstoffen zu haben, Kinasehemmern, Antikörpern und so weiter. Und jetzt bringt man diese beiden Datenbasen zusammen, nicht wahr? Man verwendet natürlich bestimmte Therapeutika, die gegen bestimmte Defekte gerichtet sind, nur im Fall, wo dieser Defekt tatsächlich auftritt und von Bedeutung ist für das Krebsbestehen. Also in Zukunft wird man sicher viel mehr noch die Tumore molekular untersuchen. Das ist eine Tendenz, die ganz klar an Bedeutung gewinnen wird.
Indem man Wirkstoffe auf Zielstrukturen von Krebszellen ausrichtet, lässt sich Tumorgewebe gezielter angehen. Und dieser Ansatz hat sich auch schon in ersten Beispielen aus der klinischen Arbeit bewährt.
Man sieht jetzt schon erste Anwendungen, nicht wahr? Bei Brustkrebs werden bestimmte Krebsarten behandelt mit neuen Antikörpern, nur unter der Voraussetzung, dass sie eben ansprechen können auf diese Therapie oder dass sie zumindest die Strukturen, diese Zielstrukturen oder diese Zieldefekte eben auch besitzen, nicht wahr? Also bei Brustkrebs weiß man jetzt schon recht gut, verschiedene Subtypen zu unterscheiden und diese Unterscheidung hat effektiv Konsequenzen für die Therapiewahl.
Mit dieser Therapiemethode geht man individuell gegen einen bestimmten Tumortyp vor. Eine Therapie individuell anpassen kann aber auch heißen, dass man sie individuell auf einen einzelnen Patienten, eine einzelne Patientin auslegt. Der Stoffwechsel verschiedener Menschen kann mit dem Krebsmedikament verschieden umgehen, was eventuell die Wirkung und die Nebenwirkungen beeinflusst. Der Krebsforscher Michel Agge.
Das ist dann effektiv ein weiterer sehr wichtiger Forschungsbereich, vorauszusagen, wie ein Medikament sich in einem bestimmten Patienten verhält. Und das geht dann wirklich um medikamentenspezifische Stoffwechseleigenschaften eines gegebenen Patienten. Nicht wahr, das genaue Wissen der molekularen Defekte bei Krebszellen, kombiniert mit dem Wissen über die Stoffwechselprozesse des Patienten, die individuell sehr verschieden sein können, wird zu einer individualisierten Therapie führen, die sowohl die Auswahl des Therapeutikums wie auch dessen Dosierung mit beeinflussen werden. Also wir gehen ganz klar in Richtung einer individualisierteren Therapie, das ist keine Frage.
In der experimentellen Krebsforschung arbeitet man zum einen etwa mit tierischem Material, aber vor allem auch mit Zellen, Geweben und Organen des Menschen. Schließlich sollen die Forschungsresultate dem Menschen zugutekommen, das heißt wirklich aussagekräftig, sind letztlich nur diese Experimente und Studien. Woher hat man das menschlich-biologische Testmaterial, um es mal so zu nennen?
Wenn es nur um Gewebe geht und keine klinischen Daten dabei mit verbunden sind, dann ist das relativ einfach. Dann können wir das von den Pathologen unter Berücksichtigung der Anonymitätsregeln leichter halten. Wenn es weitergeht, und das wird immer mehr der Fall, dass wir eben nicht nur an Krebsgewebe interessiert sind, sondern den Verlauf der Krankheit, die Behandlung und so weiter mit einbeziehen möchten in das experimentelle Design, dann wird es sehr viel komplizierter, dann wird das in der Regel mit Klinikern zusammen ethischen Kommissionen vorgelegt. Das sind Projekte, die in der Regel gleich geführt werden wie kleine klinische Studien. Und dann erhält man natürlich unter sehr stringenten Bedingungen Zugang sowohl zum Gewebe wie auch zu den Patientendaten, immer vorausgesetzt, dass natürlich die Patienten damit einverstanden sind und darüber informiert werden.
Welches sind beispielhafte Forschungsthemen, die man am Schweizerischen Institut für experimentelle Krebsforschung ISREC besonders bearbeitet? Sein Direktor Michel Agge.
Es gibt Gruppen, die sich auf das Zellwachstum konzentrieren, auf die Mechanismen, die verantwortlich sind dafür, dass Zellteilung sehr präzise und möglichst fehlerfrei passiert und die sich auch interessieren für diese Kontrollpunkte bei der Zellteilung und was eben bei Krebszellen dann falsch abläuft, sodass diese Kontrollmechanismen übergangen oder umgangen werden. Das andere große Thema, das sind dann Gruppen, die mehr auf Tiermodelle sich abstützen und eben diese Phänomene der Zelldissemination. Das ist eines der großen Themenkreise am ISREC jetzt, dass wir uns eben interessieren für diese Ausbreitung von Krebszellen, was passiert bei der Zellinvasion. Und wir haben in den letzten Jahren einige jüngere Gruppen angestellt, die sich vor allem für diesen Themenkreis interessieren.
Aus seiner langjährigen Erfahrung als Krebsforscher ergeben sich für Michel Agge denn auch wichtigste Ziele der künftigen Krebsforschung.
Nun, vielleicht zuallererst müsste man natürlich unterstreichen, dass man am liebsten Krebs verhindern möchte, also Prävention. Nur kennen wir leider nicht alle Krebsursachen und es ist davon auszugehen, dass die Krebshäufigkeit relativ die gleiche bleiben wird, trotz auch Abnahme einiger Krebsarten. Hoffentlich Lungenkrebs, Hautkrebs, viele Krebsarten werden mit zunehmendem Alter eben häufiger. Also müssen wir die Therapien verbessern. Jetzt hier möchten wir natürlich Techniken, Biomarker entwickeln, die es erlauben, Krebs früh zu sehen. Bildgebungsverfahren. Das ist zum Teil der Fall. Hautkrebs, Brustkrebs kann man früh diagnostizieren, kleine Läsionen. Andere Krebsarten sieht man erst in fortgeschrittenem Stadium. Aber ganz klar geht die Tendenz dahin, Methoden zu entwickeln, um Krebs früh zu sehen, weil wir im Allgemeinen doch davon überzeugt sind, dass je früher eine Krebskrankung diagnostiziert wird, desto besser ihre Prognose sein wird. Dann möchten wir natürlich auch verbessert früh zum Zeitpunkt der Diagnose Auskunft geben können über die Entwicklung, über die Prognose des Krebses. Bei vielen kleinen Tumoren, die man heute zum Beispiel im Bereich Brustkrebs, aber auch bei der Prostata diagnostiziert, weiß man noch nicht genau. Ja, ist das jetzt ein schlimmer Tumor? Muss man den aggressiv behandeln? Oder ist das ein Tumor, der sich mit großer Wahrscheinlichkeit recht gutartig entwickeln wird? Also hier möchte man wirklich besser voraussagen können, wie bösartig ein Krebs wirklich ist. Und dann, wie wir eben diskutiert haben, möchte man natürlich die möglichst für einen ganz individuellen Krebs adäquateste Therapie auswählen können. Und natürlich auch an den Stoffwechsel des Patienten anpassen.
Experimentelle Krebsforschung, Entwicklungen und Perspektiven. Auskunft gab Professor Michel Aguin, Direktor des Schweizerischen Instituts für experimentelle Krebsforschung in Lausanne. Das war eine Sendung von Hans-Stefan Rüfenacht. Zu hören noch einmal um 18.30 Uhr hier auf DRS2 oder auch im Internet unter drs2.ch.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.